Deutschlandfunk Kultur Literatur. Untreu. Dein Lächeln weint in meiner Brust. Die glutverbissenen Lippen eisen. Im Atem wittert Laubwelk. Dein Blick versagt und hastet polternd Worte drauf. Vergessen bröckeln nach die Hände. Frei buhlt dein Kleidsaum, schlenkrig drüber rüber.
Dieses Gedicht ist über 100 Jahre alt. Aber man merkt es ihm nicht an. Es klingt hochmodern und überzeugt noch immer mit einer ungewöhnlichen Sprache. Viele Lyriker des Expressionismus wirken heute etwas altbacken mit ihrem O-Mensch-Pathos. Die Heims oder Stadlers oder Werfels sind heute allenfalls für die Literaturwissenschaft interessant. Ihre Lyrik berührt einen nicht mehr. Anders die Verse
»Dein Lächeln weint in meiner Brust«
oder
»Dein Blick versagt«.
Und dazu dieser fast jazzig synkopierte Rhythmus der Zeilen. Das funktioniert noch immer. Das ist unsterblich. Das ist August Stramm.
Ich glaube, dass August Stramm wirklich versucht, neue Wege zu gehen.
Lothar Jordan, Literaturprofessor, beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit August Stramm.
Die anderen Expressionisten wie Heim oder auch Trakl gehen auf Spuren auf französischen Vorgängern. Heim zum Beispiel sehr stark von Rimbaud und anderen Symbolisten beeinflusst. Diese deutschen Dichter versuchen, die europäische Moderne nach Deutschland zu bringen. Stramm hat zwar auch italienische Futuristen und die moderne Kunst, die bildende Kunst gekannt, aber in seinem Sprachverfahren versucht er wirklich etwas ganz Neues und Eigenes zu machen. Er hat also einen Anspruch auf radikale Innovation.
Es ist so, als ob Stramm mit reinen Farben oder reinen Klängen, eben mit reinen Wörtern umging.
Jeremy Adler, britischer Germanist, Herausgeber der bis heute maßgeblichen Werkausgabe August Stramms.
Der Maler Franz Marc bemerkte zu Stramm, ja, den habe ich gelesen, da hatte ich geometrische Gefühle. Ich glaube, das drückt die Sache ganz gut aus.
Also die erste Begegnung mit dem Stramm, das hat mich wirklich umgehauen, dass es sowas gab.
Ulf Stolterfoht, Lyriker.
Und das ist ja von der Zeit her relativ, also noch früher Expressionismus, dass man da schon solche Sachen gemacht hat, während gleichzeitig der Werfel noch seinen, Edelkitsch geschrieben hat. Und der Stramm war für mich, gerade als ich angefangen habe zu schreiben, extrem wichtig. Und das hat mich unheimlich begeistert und animiert auch zum eigenen Schreiben, das, wie ich das sonst in der Form, also dann später nochmal mit Oskar Pastio erlebt habe, aber zum ersten Mal habe ich es eigentlich mit Stramm erlebt, dass ich gedacht habe, sowas möchte ich auch gern machen, wie der Stramm es macht.
August Albert Bernhard Stramm wurde am 29. Juli 1874 in Münster geboren. Er war damit nicht nur einer der Ältesten aus der Riege der deutschen Expressionisten, er war auch ein echter Spätzünder. Erst mit knapp 40 entdeckt er die Lyrik für sich. Tochter Inge berichtet rückblickend:
Mit vernichtender Gewalt war es über ihn gekommen. Wie ein Sturm über den blühenden Garten seines bürgerlichen Lebens.
Der blühende Garten der Familie Stramm, das heißt, Papa macht Karriere bei der Kaiserlichen Post. 1909 promoviert August Stramm cum laude an der Universität Halle-Wittenberg. Damals geht das noch, ohne studiert zu haben. Thema seiner Dissertation, das Welteinheitsporto. Er wird daraufhin zum Postinspektor befördert und zieht nach Berlin-Karlshorst. Das bürgerliche Leben mit Ehefrau Else, geborene Kraft und den Kindern, es hätte so schön sein können.
Wie hatten wir die Spaziergänge mit ihm geliebt, diese kameradschaftlich durchtollten und durchsungenen. Jetzt wurden sie nachgerade unerfreulich. Papa trug plötzlich ein Notizbuch in der Tasche, wenn wir durch die Wälder des Berliner Vorortes Karlshorst streiften. Über Papa war das Dichten plötzlich gekommen wie eine Krankheit.
Ja, das ist nicht einfach zu erklären, vielleicht gar nicht zu erklären. Stramm war sehr strebsam. Er wollte in allen Gebieten, die er betrat, der Beste sein und begann, Lyrik zu schreiben, eher konventionell, und fand sich da in einem gewissen Wettkampf mit seiner Frau, die eine bekannte Schriftstellerin war. Er wurde dann einfach von einer Inspiration überwältigt und begann in einer völlig neuen Art zu schreiben, die auch er kaum nachvollziehen konnte.
Tochter Inge glaubt, Papa August wollte der erfolgreichen Mama bloß nacheifern. Else Stramm, Tochter eines Journalisten der renommierten Vossischen Zeitung, schreibt unter dem Pseudonym Isolde Leiden Trivialromane. Die verkaufen sich gut. Manchmal schreibt Frau Stramm auch Gedichte.
Dein Lederstuhl mit all den Schrammen, die noch aus seligen Tagen stammen, steht breit und leer und fast doch zwei.
Und so weiter und so weiter. Der Kontrast zu August Stramms Versen könnte kaum größer sein.
Tränen kreist der Raum. Tränen, Tränen, dunkle Tränen, goldene Tränen, Wellen kriseln, glasten, stumpfen. Tränen, Tränen, Tränen.
Nicht nur Tochter Inge fehlt jedes Verständnis für diese Lyrik.
Es kam nur etwas dabei heraus, über das die Leute den Kopf schüttelten, das keiner von dem Herrn Doktor je erwartet hatte. Sie begannen, Mama in den Uhren zu liegen, sie möge einmal einen Nervenarzt zu Rate ziehen.
Die Ignoranz wirkt heute etwas komisch. Aus der Zeit ist sie nachvollziehbar, denn so wie August Stramm schreibt, hat in Deutschland vor ihm noch niemand geschrieben.
Vorfrühling. Pralle Wolken jagen sich in Pfützen, aus frischen Leibesbrüchen schreien Halme, Ströme, die Schatten stehen erschöpft. Auf kreischt die Luft, im Kreisen weht und heult und wälzt sich und Risse schlitzen jählings sich und Narben am grauen Leib. Das Schweigen tappet schwer herab und lastet. Da rollt das Licht sich auf, jäh, gelb und springt und Flecken spritzen, verbleicht und pralle Wolken tummeln sich in Pfützen.
Vorfrühling, also ein Tag zwischen Mitte März und Anfang April vielleicht. Ein Tag zwischen noch nicht Frühling einerseits und nicht mehr Winter andererseits. Dieses Ringen der Jahreszeiten um die Vorherrschaft, das beschreibt August Stramm nicht. Er verlagert den meteorologischen Kampf in die Sprachstruktur. Er dynamisiert die Grammatik, indem er sie aufbricht. Aus Verben werden Nomen. Es
schreien Halme Ströme.
Aus Nomen werden Verben.
Risse Narben.
Einsilber peitschen den Beat voran in
jäh, gelb und springt.
Dann der Offbeat, die Synkope in der nächsten Zeile.
Und Flecken spritzen.
Der Einwortvers verbleicht,
verbleicht,
drückt mit seinem ganzen jambischen Gewicht auf die Zeile. Dann wieder nur ein Wort im Vers.
Und.
Und dieses Und leitet den Schluss ein, der wie in einem Ritornell den Eingangsvers wiederholt, leicht variiert durch das Verb
tummeln
statt jagen. Alle Launen des Vorfrühlings, erste Blüten, starke Farbkontraste, helles Licht, dazu die Kapriolen des Wetters, umspringende Winde, Regenschauer. Das bildet Stramm nicht einfach ab. Er baut es auf, aus Worten.
Dadurch, dass er auf Flexion fast verzichtet und eben die Wörter so zurechtschneidet, dass man da auch nicht weiß, was hat man denn jetzt eigentlich vor sich? Da fängt sowas an zu flimmern oder zu oszillieren. Der Text entzieht sich einem einerseits und andererseits werden einem so viele Möglichkeiten angeboten. Und das meine ich mit Konstruktion oder mit Konstitution vielleicht. Ich weiß nicht genau, wie man es sagen soll. Also er reißt ein irgendwie durch dieses Abgehackte und dadurch, dass die Wörter so komprimiert werden und auseinandergerissen werden. Und gleichzeitig baut er aber auch auf.
Aber wie passt das zusammen? Auf der einen Seite Dr. August Stramm, der brave preußische Postinspektor, der Aufsätze verfasst über die Geschichte des Berliner Paketpostamts und das Faustpaket.
Das Faustpaket ist seiner posttechnischen Behandlung nach ein Mittelding zwischen Paket und Brief. Es unterliegt den Taxen und Bestellgeldsätzen für gewöhnliche Pakete und wird bei der Annahme und Abtragung auch als solches behandelt.
Auf der anderen Seite August Stramm, der radikale Wortkünstler.
Man muss sehen, es gibt eine winzige Brücke, die hinüberführt. Stramm hat ja die Ideen des Deutschen Sprachvereins unterstützt. Und er hat auch Aufsätze geschrieben. Man wollte also Wörter wie Sekretär, Redakteur, Redakteur ist dann ja auch zu Schriftleiter später geworden, zum Teil jedenfalls für eine bestimmte Zeit. Er wollte also die Fremdwörter aus der deutschen Sprache herausbekommen und durch deutsche Wörter ersetzen.
Wie weit eine derartige grundsätzliche Vereinheitlichung und Verdeutschung in absehbarer Zeit verwirklichbar ist, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist es mit Freuden zu begrüßen, dass sich in Fach- und Berufsblättern immer mehr Stimmen regen, die auf eine Verdeutschung der Amtsbezeichnungen hindrängen und so den Weg zur Beseitigung der fremdsprachlichen Auswüchse aus unserem deutschen Titelwesen langsam gangbarer machen.
Das war ein Nebenaspekt seiner beruflichen Tätigkeit auch. Und seine Gedichte haben diesen Aspekt auch. Das ist die einzige Brücke, die ich sehe, die zwischen dem Werk und dem beruflichen Alltag hin und her führt.
Dabei muss man sich zumindest den privaten Alltag weniger spießig vorstellen, als der Titel Postinspektor nahelegen mag. Der Schweizer Germanist René Radrizzani berichtet zum Beispiel von einer ziemlich schrägen Einweihungsparty der Stramms, als die Familie 1909 nach Berlin-Karlshorst zieht. Die Wohnung wird kurzerhand in eine Kneipe namens Zum strammen Hund verwandelt. August macht die Drag Queen, schlüpft in das Kostüm einer Wirtsfrau und zerdeppert absichtlich billiges Porzellan. Doch der Erste Weltkrieg reißt den dichtenden Postinspektor Dr. August Stramm jäh aus seinem unbeschwerten Leben heraus. Am 2. August 1914, dem ersten Tag der Mobilmachung und 3 Tage nach seinem 40. Geburtstag, wird er als Reserveoffizier einberufen. Die Erlebnisse an der Front beschreibt Stramm in Briefen.
Hast du schon mal einen Fleischerladen gesehen, in dem geschlachtete Menschen zum Kauf liegen? Und dazu stampfen mit ungeheurem Getöse die Maschinen? Und schlachten immer neue im sinnreichen Mechanismus? Und du stumpf darin, gottlos stumpf, Schlächter und Schlachtvieh?
Trotzdem schreibt er weiter. Fast die Hälfte seiner Gedichte entsteht im Ersten Weltkrieg. Hauptmann Stramm lässt sich sogar einen Tisch zum Schreiben bauen. Die Kriegserlebnisse schlagen sich deutlich im Stil nieder. Jeremy Adler.
Ja, die Gedichte sind wie herausgeschleudert. Er zimmert nicht mehr an den Wörtern, er baut nicht mehr so komplexe Strukturen auf wie früher. Er reagiert mit Wut und Wahn auf das Geschehen. Und das lässt sich sogar an den einzelnen Gedichten nachvollziehen. Wenn er im Westen kämpft, kann man die Atmosphäre des Westens nachempfinden. Kämpft er im Osten, dann spürt man diese wahnwitzige Menschenjagd, die sich da vollzog und mit seinem Tod endete.
Der strebsame Stramm versucht sogar im Krieg noch der Beste zu sein. Er bekommt mehrere Orden und Tapferkeitsmedaillen. Es ist vor allem Pflichtgefühl, das ihn antreibt. An der Westfront zeigt er sich zwar noch motiviert, aber spätestens nach der Versetzung an die Ostfront beginnt Stramm, den Krieg zu hassen. Auch das unterscheidet ihn von den meisten anderen Expressionisten. In einem Brief an den Freund Herbert Walden, Herausgeber der wichtigen Literaturzeitschrift Der Sturm, schreibt Stramm kurz vor seinem Tod:
Ich sitze in einem Erdloch genannt Unterstand, famos. Eine Kerze, Ofen, Sessel, Tisch. Die Kultur des 20. Jahrhunderts. Und obendrauf klatscht es ununterbrochen. Klack, klack, scht, summ. Das ist die Ethik des 20. Jahrhunderts. Und neben mir aus der Wand ringeln sich einige Regenwürmer. Das ist die Ästhetik des 20. Jahrhunderts.
Die Bedeutung des Ehepaars Nell und Herbert Walden als Freunde und künstlerische Partner sei kaum zu überschätzen, sagt der britische Stramm-Experte Jeremy Adler.
Sowohl Nell als auch Herbert haben Stramm eigentlich in die Richtung gewiesen, die zu seinen großen Gedichten geführt hat. Die besten Gedichten stammen erst aus der Zeit, wo Walden ihn redigiert hat. Und Walden hat sicher einen bedeutenden Anteil an der Entfaltung Stramms.
Noch einmal kehrt August Stramm zur Familie in Berlin-Karlshorst zurück. Als Nervenwrack. Ehefrau Else ist geschockt. Sie notiert im Tagebuch, wie sehr sich ihr Mann verändert hat. In der Nacht wache sie über seinen Schlaf, beobachte, wie er im Traum weiterkämpfe, zitternd am ganzen Leib, traumatisiert. Trotzdem folgt Stramm dem Befehl, wieder an die Front zurückzukehren. Ganz der disziplinierte Preuße. Am 19. Mai 1915 schickt August Stramm seine letzten Gedichte an Herbert Walden in Berlin. An mehr als 70 Schlachten hat er teilgenommen. Am 1. September 1915 wird er bei einem Angriff im heutigen Weißrussland erschossen. August Stramm hinterlässt 3 Dramen, 2 Prosaskizzen und 66 Gedichte.
Kriegsgrab. Stäbe fliehen, kreuzen Arme. Schrift zagt blasses Unbekannt. Blumen frechen, Staube schüchtern. Flimmer, Tränen, glast, vergessen.
Die Reaktionen der Kollegen auf den Tod August Stramms zeigen, wie sehr sich die Künstler und Schriftsteller des Sturmkreises seiner Bedeutung bewusst sind. Das hat durchaus eine tragische Note, meint der britische Stramm-Herausgeber Jeremy Adler.
Er hatte kaum Zeit, mit den anderen, die meistens jünger waren als er, sich wirklich auszutauschen. Er kannte ein paar zeitgenössische Dichter aus diesem Kreis, aber der eigentliche Sturmkreis hat sich erst wirklich geformt, als er abwesend war oder tot. Blümner, Schreier und diese Dichter kannte er nicht, er konnte sie noch nicht kennen. Er war ihr Star, aber als er wirklich der Star war, war er schon tot.
Der Maler Franz Marc, der ebenfalls in der Zeitschrift Der Sturm veröffentlicht, schreibt nach Stramms Tod:
Unser Gefühl von der Welt findet keinen anderen Ausdruck.
Schriftstellerkollege Alfred Döblin räumt ein:
Niemand war von so vorgetriebenem Expressionismus in der Literatur.
Und Kurt Schwitters, in dessen literarischem Werk Stramm zunächst die kräftigsten Abdrücke hinterlässt, bemerkt schlicht:
Die Verdienste Stramms um die Dichtung sind sehr.
Diese Verdienste sind nicht allein technischer Art. Sie sind grundsätzlich. Das Revolutionäre an August Stramm ist sein Verständnis von der Sprache als einem Material. Der Lyriker Ulf Stolterfoht drückt es so aus.
Also das, was der Stramm anstellt, ist nicht größere Wirkung durch andere Methode, sondern andere Wirkung durch andere Methode. Ich glaube nicht, dass man auch von der Wirkung her die Stramm-Gedichte vergleichen kann mit den Gedichten, die sonst im Expressionismus geschrieben worden sind. Was in den Texten passiert, ist wirklich was ganz anderes. Da wird nicht der Krieg illustriert oder vom Krieg berichtet, sondern da findet Krieg statt.
Stramm glaubt an die bewusstseinsverändernde Kraft des poetischen Worts. Der Germanist Luther Jordan sieht darin eine Parallele zur Poesieauffassung von Stefan George und dessen Kreis.
Dieses Pathos, dieser Glaube an die Kunst, der Glaube, dass das Wort wirklich etwas bedeutet, dass man mit dem Wort tief in das Wesen des Menschen und der Welt kommen kann, das hat auch Stramm.
Deswegen trägt bei Stramm nicht nur jedes Wort Bedeutung. Jedes einzelne Zeichen ist wichtig. Typisch für Stramms Methode ist, dass er manchmal nur einen einzigen Buchstaben variiert. Ein Phonem, genauer gesagt. Da Phoneme die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten der Sprache sind, reicht dieser minimale Eingriff aus für eine größtmögliche Metamorphose. Hier ein Beispiel aus dem Langgedicht Weltwehe, erschienen 1915 in der Zeitschrift Der Sturm.
Schwanken, wanken, zittern. Schwingen, wiegen, kreisen, engen, lockern, trudeln, krudeln, trudeln, schlacken, lockern, schlacken, bröckeln, aschen, trollen, trollen, sollen, wollen, stocken, reißen, sacken, rasen, rasen, sprengen, platzen, schmettern, stäuben, 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 schweben, weben, wallen, fallen, wegen.
Besonders beeindruckend ist das immer dort, wo Stramm durch Derivationen neue Wörter schafft, wie »dein Blick versagt« statt »versagt«. Das erweitert die Semantik und verlängert die Assoziationsketten. Selbstverständlich sind die Derivationen niemals Zufallsprodukte, sondern genauestens von Stramm kalkulierte antigrammatische Verschiebungen und Erweiterungen.
Lichte dirnen aus den Fenstern. Die Seuche spreitet an der Tür und bietet Weiberstöhnen aus. Frauenseelen schämen grelle Lache. Mutterschöße gähnen Kindestod. Ungeborenes geistet dünstelnd durch die Räume. Scheu im Winkel, Scham zerpört, verkriecht sich das Geschlecht.
Wie durchdacht die Kompositionen sind, zeigt ein Brief August Stramms an den Freund und Verleger Herbert Walden. Stramm weist ihn darin auf nötige Korrekturen in seinem Gedicht Freudenhaus hin.
Besonders erwähnenswert scheint mir die vorletzte Zeile, in der das Wort Scham zerpört zu Scham zerstört geworden ist. Ich weiß nicht, ob da nur ein Lesefehler oder eine Regung des Druckers vorliegt. Jedenfalls sagt mir Scham zerpört mehr als das andere. Scham und Empörung ringen miteinander und die Scham zerdrückt. Auch Scham empört sagt das lange nicht. Außerdem liegt das Wesen des Wortes empören meinem Gefühl nach nicht in dem M, das höchstens für die Wortlehre als Erklärung Bedeutung hat. Für das Gefühl liegt der Begriff der Empörung aber lediglich in dem Pören oder vielmehr einfach vollständig in der einen Lautverbindung, Pö.
Das Wesen des Wortes. Diese Wendung ist für Stramms Poetik zentral. Das Wort bzw. das Zeichen und seine Bedeutung sind für ihn nicht zufällig. Sie gehören wesenhaft zusammen. Die Sprache gebiert gleichsam aus sich heraus Sinn. Den muss der Dichter in immer neuen Varianten auch und gerade hinter der konventionellen Grammatik offenlegen und entdecken. 1916, nur ein Jahr nach Stramms Tod, wird der Genfer Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure diese Annahme wissenschaftlich widerlegen. Seine posthum erscheinenden Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft enthalten das Diktum vom Arbitraire du Signe, der willkürlichen, zufälligen Verbindung von Zeichen und Bedeutung. Saussure begründet damit die moderne Linguistik. Der ungeheuren Wirkung von Stramms Dichtung tut das aber keinen Abbruch. Zunächst zumindest. Umso erstaunlicher ist, was mit dem Werk des größten Erneuerers der deutschen Lyrik nach 1945 passiert. Bis Anfang der 1920er Jahre ist August Stramm in der deutschen Künstlerszene eine Größe. 1920 und 21 erscheint eine zweibändige Ausgabe der Dichtungen. Zur selben Zeit vertont der Komponist Paul Hindemith ein Drama von August Stramm, Sancta Susanna. Aber in den Jahren des Friedens verdrängt die neue Sachlichkeit den Expressionismus, der den Nationalsozialisten ohnehin als entartet gilt. Und nach 1945 bleibt die Wiederentdeckung von Stramms epochaler Leistung zunächst aus. Die deutsche Germanistik nach dem Zweiten Weltkrieg übergeht die Dichter der Berliner Sturmgruppe und ihren Superstar. Wenn sie an den Expressionismus anknüpft, dann an weniger radikale Vertreter, wie Alfred Döblin oder Gottfried Benn. Dabei spielt sicher auch eine Rolle, dass beide die Nazizeit überstanden haben. Jeder freilich auf ganz eigene Weise. Döblin floh ins Exil, Benn in die innere Emigration, nachdem die Nazis das Werben des früheren Expressionisten zurückgewiesen hatten. Sie trugen ihm seine expressionistische Phase nach. Gottfried Benn ist ernüchtert. Er hat den Glauben an die Poesie längst verloren.
Wir schreiben, wir machen, produzieren Kunst, aber wir wissen, auch das nützt nichts. Die Welt ist sinnlos. Das ist die Haltung. Das ist bei Stramm und George anders. Stramm glaubt, dass er mit seinen Gedichten wirklich an seine Gefühle ran kann, an den Kern der Welt, dass er sein Innerstes anderen Menschen vermitteln kann, durch Wörter.
Diese Haltung muss nach 12 Jahren Propagandageschrei aus dem Volksempfänger grotesk gewirkt haben. Möglicherweise spielt auch eine Rolle, dass Stramms unbedingter Glaube an das Wesen der Sprache, das die Dichtung aufdecken kann, im Realismus der Trümmerliteratur keinen Platz hat. Es scheint, als würde ausgerechnet der Mann, der wie kaum ein anderer der deutschsprachigen Lyrik neue Ausdrucksmöglichkeiten entdeckt hat, völlig in Vergessenheit geraten. Wenn es nicht die Wiener Gruppe gegeben hätte. Die österreichische Avantgarde-Bewegung knüpft bewusst an die verschüttete Moderne vor 1933 an. Ab Mitte der 50er Jahre treffen sich Autorinnen und Autoren um H.C. Artmann zu einem lockeren Austausch. Zu den berühmtesten Mitgliedern der Wiener Gruppe zählen Konrad Beyer, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker und Gerhard Rühm.
Ich habe mich besonders intensiv für den Expressionismus immer interessiert. Nicht nur ich, sondern auch schon in den 50er Jahren die sogenannte Wiener Gruppe. Wir mussten ja überhaupt erst alles aufarbeiten, was in der Nazizeit verschollen bzw. als entartete Kunst verfemt war. Und dazu gehörte natürlich speziell auch der Sturmexpressionismus um Herbert Walden in Berlin. Und wir haben uns damals unheimlich begeistert, bis heute muss ich sagen, für Leute wie August Stramm, also auch für Artmann und für die anderen. Für mich bis heute war Stramm eigentlich der wichtigste deutsche Dichter der ersten Jahrhunderthälfte.
Der Einfluss, den August Stramm auf die Lyrik der Wiener Gruppe hat, lässt sich unmittelbar nachweisen. Zum Beispiel bei Ernst Jandls Schützengrimm. Schützengrimm, Schützengraben, ist eines seiner ersten Sprechgedichte. Es entfaltet seine Wirkung erst im Vortrag.
Schützengrimm, Schützengrimm, d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d- zn krm, zn krm, krm, schtzen, schtzen, d d d d d d d d, schtzen krm, schtzen krm, zs, krt, 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 scht, scht, d d d d d d d d d d, scht, zn krm, zn krm, d d d d d d d d d d, scht, 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 krr, dat.
1957 radikalisiert Ernst Jandl die Strammsche Konzentration auf das Wortmaterial. Der Schützengraben wird verknappt zu Schützengrimm. Alle Vokale fliegen raus. Der Kriegslärm, Mörsergranaten, Maschinengewehrsalven, wird lautmalerisch imitiert. Die verstümmelten Worte sind wie Noten oder besser noch Perkussionsinstrumente, die Jandl rhythmisch einsetzt, um den Schlachtenlärm nachklingen zu lassen. Besonders die Betonung der rhythmischen Qualität der Worte verweist direkt auf August Stramm. Das überrascht nicht. Sowohl Jandl als auch Stramm lieben die Musik. Jandl interessiert sich früh für den Jazz. Stramm ist ein guter Cellist. Beider Musikalität schlägt sich hörbar in den Gedichten nieder. Wie später bei Jandl klingen schon beim Expressionisten die einzelnen Silben wie perkussive Akzente.
Grausen. Ich und ich und ich und ich. Grausen, brausen, rauschen, grausen, träumen, splittern, branden, blenden. Sterne blenden, brausen, grausen, rauschen, grausen, ich.
Einer der ersten, in jedem Fall aber der konsequenteste Erbe Stramms in Deutschland, ist kein Lyriker. Er schreibt Prosa und zählt wie Stramm zu den großen Außenseitern. Wer zu diesem größten Wortkünstler der deutschen Nachkriegsliteratur möchte, der muss passenderweise durch Sprache hindurch. Sprache ist der Name eines Waldes östlich von Celle. Wenig später erreicht man das Dorf Bargfeld. Hier in Bargfeld, mitten auf dem Land, hat von 1958 bis zu seinem Tod 1979 Arno Schmidt gelebt. Das kleine Häuschen, das er mit seiner Frau Alice bewohnte, ist heute ein Museum. Die Arno-Schmidt-Stiftung legt Wert darauf, alles möglichst so zu belassen, wie es zu Lebzeiten des Autors gewesen ist. Sogar den Anschluss für das orangene Telefon mit Wählscheibe gibt es noch. Die Bibliothek im Arbeitszimmer Arno Schmidts ist weitestgehend im Originalzustand. Nina Wittemar von der Arno-Schmidt-Stiftung schaut dort ins Bibliotheksverzeichnis. Treffer. Wir gehen zum Regal.
Zwischen Ludwig Thoma, die Lausbubengeschichten, und Bernhard Kellermann, lyrische Romane. Dazwischen steht August Stramm. Ja. Das ist das, was die Tochter Inge Stramm herausgegeben hat.
Und zwar 1956. Dein Lächeln weint, heißt die Auswahl an Gedichten. Es ist die erste, die in der Bundesrepublik erscheint. Arno Schmidt nahm das Werk Stramms aber nicht einfach nur zur Kenntnis. Er hat auch als erster, wenn nicht gar einziger, Techniken von Stramm in die Prosa eingeführt.
Wind schnalzte im Garten und kam mit schlürfenden Wasserschrittchen hinterher. Die Zweige schnarchten in der Nacht. Da wallte mein Mantel kurz und prahlerisch. Ein Regen flüsterte mit der Teerstraße. Auch hagere Büsche rasselten skelettene Sarabanden. Das Pflaster glitzerte auf die einsame Laterne zu. Lemurisch hantierten Einfälle im Dachstübchen. Der Bauch puffte schnarrig aus.
Also mir ist jedenfalls kein anderer Autor bekannt, sagen wir mal so.
Bernd Rauschenbach, Herausgeber der Werke Arno Schmidts und seit 1982 Mitarbeiter der Arno Schmidt Stiftung.
Vor allen Dingen in dem Roman Aus dem Leben eines Fauns, wo es am Ende des Romans eine riesige Explosion einer Munitionsfabrik gibt. Das spielt gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Und die über, acht, neun Seiten gehende Schilderung der Explosion ist selber eine Sprachexplosion, wo die Sprache wirklich völlig zerfetzt wird. Und da findet man immer wieder Wortneuschöpfungen, die genauso gut von August Stramm hätten sein können.
Es ruckte und pochte wieder, und die Häuser fern lachten hell und irrsinnig aus allen zerklirrenden Gläsern. Die lange Straße zuckte. Ein Baum wies mit mastigem Finger auf uns, taumelte mehr und schloss den Zweigkäfig hinter uns. Zwei Eisenbahnschienen hatten sich losgerissen und angelten krebsscherig nach. Die Zange drehte und klang im Bogen einmal liebevoll über uns weg. Und wir rannten und duckten uns unter der langsamen Eisenpeitsche.
Wie Stramm verschneidet Schmidt munter die Wortarten und belebt das Geschehen ebenso sehr, wie er es verfremdet. Aus dem Substantiv Mast wird das Adjektiv
mastig.
Aus der Krebsschere das Adverb
krebsscherig.
An Stramm erinnert auch Arno Schmidts Gebrauch des Stilmittels Wiederholung zu Beginn des Romans Aus dem Leben eines Fauns. Flamme und Nacht schaffen nicht nur eine starke szenische Akzentuierung, ihr rhythmischer Kontrast, zweisilbig, einsilbig, an exponierter Stelle erhöht die semantische Spannung und das Tempo.
Flamme. Da fletscht ein nacktes Siedlungshaus in giftgrünem Gesträuch. Nacht. Flamme. Gaffen weiße Sichter, Zungen klöppeln, Finger zahnen, Nacht. Flamme, stehen Baumglieder, treiben Knabenreifen, Frauen, Kocken, Mädchen, Schelmen, Blusen auf, Nacht. Flamme, ich, weh, Nacht.
Schon im Roman Brands Heide, der zwei Jahre vor dem Faun erscheint, gibt es bei Arno Schmidt Passagen, die eindeutig auf August Stramm verweisen. Etwa die Schlussszene, in der die Geliebte des Erzählers in einem Zug aus dem Bahnhof rollt. Arno Schmidt liest selbst.
Ein höllisches gurgelndes Rollen begann unter uns. Das Bild oben verschob sich leise nach rechts. Sie warf mir das Schwarzeck vor die Brust und schrie verzweifelt, du bist... Schloss den wilden Wünschelmund und wir sahen uns noch ein bisschen an. Ikonodulen.
Du bist, Gedankenstrich, schloss den, Punkt, wilden, Punkt, Wünschemund. Punkt. Das könnte aus einem Gedicht von August Stramm sein, bei dem es heißt, dir, neuer Vers, in, neuer Vers, den, neuer Vers, Schoß. Noch deutlicher werden die Anklänge dann in Arno Schmidts Die Umsiedler von 1953. Der Roman beschreibt das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen, zu denen Schmidt zählte.
Wind pfiff auf meinem Ohr und fummelte eilig am Mantel. Da wusste ich schon, ich sollte noch einmal mit. Auch der spitze Stern zeigte Marsch in die Wälder. Die Heidestraßen lagen um Mitternacht schön leer, weicher, graupolierter Asphalt. Oben der Lichtteich im rauen Wolkenmoor. Die Böe schob mich an und ich fror mich glücklich, floss über Straßen, ran in verschlagene Wege. Ein fernes Motorrad stürzte plärrend seinem Lichtfleck nach. Wasser lallte drude unter meinem Sprung und füllte mir den Schuh mit schläfrig eiskalter Liebkosung. Und der Chauffeur lachte nur, als wir morgens die paar Kisten auf den LKW schoben. Hier fielen die Bettbretter das erste Mal auseinander und ich musste rostigen Draht am spöttischen Hang suchen. Vorsichtshalber nochmal austreten und mein Wässerlein ringeln natterte und das Blaubeerkraut verrückte biologische Welt.
Sowohl die Umsiedler als auch Aus dem Leben eines Fauns erscheinen 1953, 3 Jahre vor dem Auswahlband, den Inge Stramm veröffentlicht und der bis heute in Arno Schmidts Bargfelder Bibliothek steht. Schmidt muss Stramm also schon früher gekannt haben.
Also das Merkwürdige ist ja, dass die Beschäftigung mit dem Expressionismus und mit expressionistischen Autoren offensichtlich, soweit wir das wissen, von Selbstaussagen oder von Aussagen von Klassenkameraden in der Schulzeit stattfand, also in der Oberstufe, kurz vorm Abitur. Und ein Mitschüler bestätigte uns auch mal, dass das richtig ist, was Schmidt kolportiert hat. Er sei im Deutschunterricht um die 1 im Deutsch gekommen, die er sonst immer gehabt hat, weil er in der mündlichen Prüfung den Expressionismus pries. Und das war 1933, kurz vor der Machtübernahme.
Schmidts erste literarische Versuche aus der Zeit sind noch ganz konventionell konservativ. Nichts Sprachexperimentelles, keinerlei Niederschlag der Begeisterung für den Expressionismus im Allgemeinen oder August Stramm im Besonderen. Das ändert sich nach 1945, weiß Bernd Rauschenbach.
Also es schlägt vor allen Dingen eben in dem eben schon genannten Aus dem Leben eines Fauns um, wo kurz nach dieser Explosionsszene, von der ich gerade gesprochen habe, der Ich-Erzähler darüber resoniert, dass die deutsche Muttersprache mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Grunde genommen zerstört am Boden liegt, genauso wie die gesamte Gesellschaft. Und dass die Sprache von den Blut und Boden, Dichtern, von den Politikern, von den Schreihälsen kaputt gemacht worden ist.
Mit dieser Haltung erschreibt sich Arno Schmidt kein Massenpublikum. Als 1953 seine Romane Die Umsiedler und Aus dem Leben eines Fauns erscheinen, nimmt das deutsche Publikum sie kaum zur Kenntnis. Aber aus Paris bekommt Arno Schmidt Fanpost. Von keinem geringeren als Alfred Döblin.
Ich habe mit Vergnügen gesehen, dass Sie August Stramm gelesen haben. Ja, wir waren damals weiter, aber es ist schon was, dass Sie darauf zustoßen und beweist, dass Sie dazugehören.
Zur anderen Moderne, der besseren. Jedenfalls in den Augen von Alfred Döblin und Arno Schmidt. Der hat für den Nachkriegsmainstream nur Verachtung übrig.
Möchten unsere Verleger, anstatt solche Dürftigkeiten vorzulegen, doch eine Renaissance der letzten großen deutschen Talentwelle, der des Expressionismus, vornehmen? Sicher würden sich an den Pionierleistungen der August Stramm oder Albert Ehrenstein junge, geschwungene Seelen wieder entzünden und mit wehenden Worten in dichterisches Neuland vorstoßen.
So wie sich Arno Schmidt daran entzündet. Es ist eine Flamme, die sein Leben lang brennen wird. Noch in seinem Opus Magnum von 1970, Zettels Traum, sind Strammspuren zu finden. Wieder liest der Meister selbst.
Er bewegte fatalistisch die Achseln. Ich habe außerdem 2 Aufnahmen von dem Vorgang machen lassen, die letzten. Wenn jetzt Gottvater selbst des Weges käme, ich könnte keinen Schnappschuss mehr von ihm machen. Wir haben ein Spiel Karten, wir haben ein Buch. Der Triller pfeifte gefährlich und erteilte dann dem sich disziplinierten Nähernden einen Auftrag in Okzidentalisch. Der salutierte, dafür im Bezug ging zackig und brach wieder durchs Buschwerk hinein.
Mal abgesehen von den unzähligen Interpunktionen, die wie Dynamik und Akzentzeichen einer Musikpartitur aussehen und von Stramm möglicherweise als folgerichtige Weiterentwicklung seines Stils empfunden worden wären, erinnert der Neologismus fatalistisch, dieser Zwitter aus fatalistisch und listig, stark an Dein Blick versagt. Und bei Triller pfeifte haben wir einmal mehr die berühmte Strammsche Derivation, in der ein Substantiv verbalisiert wird. Kein Wunder, dass Arno Schmidt dem Expressionisten immer wieder in Erzählungen und Romanen die Reverenz erweist.
Wieland ist mein größtes formales Erlebnis, neben August Stramm. Einmal neigte ich den Kopf, das Haupt, vor August Stramm, dem großen Dichter. Wie soll ich es Ihnen klar machen? Vielleicht so. Wenn eine große Blonde ein langes Kleid trägt, sie erröten, schlenkrig, der Rocksaum, Glockenmaul drüber, rüber, das ist August Stramm nachgebildet.
Bernd Rauschenbach glaubt, Schmidt schätze die Genauigkeit der Sprache an Stramm. Lyrikern traue er sie eigentlich nicht zu, aber dann stößt Schmidt auf einen Brief Stramms, in dem er dem Verleger und Freund Herbert Walden lange auseinandersetzt, warum es in dem Gedicht Untreu Laubwelk heißen soll und eben nicht Laubwerk oder Welkes Laub. Diese kompromisslose Präzision bis in den letzten Buchstaben hinein, die beeindruckt den jungen Arno Schmidt nachhaltig.
Das ist nur ein Brief, wo man sagt, wo soll denn Schmidt diesen Brief kennengelernt haben? Es gab nie eine Briefausgabe, oder damals jedenfalls keine Briefausgabe. Das kann Schmidt gar nicht gekannt haben. Doch, das ist genau diese Passage wird im Sörgel zitiert.
Albert Sörgel, Dichtung und Dichter der Zeit. Neue Folge Im Banne des Expressionismus, Leipzig 1925. Auch dieser Band steht in der Bibliothek von Arno Schmidt in Bargfeld. Arno Schmidt ist sicher der prominenteste, aber er ist nicht der einzige von Stramm begeisterte Autor. Immer neue Generationen von Lyrikerinnen und Lyrikern entdecken den vor über 100 Jahren verstorbenen Dichter für sich. Der Einfluss Stramms ist bis in die Gegenwart spür- und nachweisbar, sagt der britische Germanist und Stramm-Herausgeber Jeremy Adler.
Marcel Bayer schreibt mir, dass er schon 83, schon zu Schulzeiten, sich mit Stramm auseinandergegeben hat und damals ein Reklamheft hatte, aus dem er gelesen hat. Und er hat es noch heute, der Marcel Bayer, in seiner Bücherregale. Das zeigt also die Bedeutung für einen damals sehr, sehr jungen Dichter, der heute immerhin Büchnerpreisträger ist. Dann Michael Lenz, ein sehr bekannter Dichter, jetzt in Leipzig Professor, hat sich ausgiebig mit Stramm beschäftigt, über ihn geschrieben. Sein Werk ist auch von ihm beeinflusst. Und auch unter den Damen oder Frauen, die Dichterin Mara Genschel zum Beispiel, hat Texte und Gedichte geschrieben, die sich ästhetisch sehr nah an Stramms Gedichten halten. Dieser Einfluss wurde noch nicht gesammelt, man hat ihn nicht wirklich wahrgenommen, aber er ist sehr stark.
Das gilt besonders für den früh verstorbenen Thomas Kling. Kling hat Anfang der 1980er Jahre radikal Techniken der literarischen Avantgarden aufgegriffen und in Gedichten weiterentwickelt, die er Sprachinstallationen nennt.
Er hat also begeistert Stramm gelesen und das kann man, glaube ich, überall in seinen Werken erkennen.
Mezzogiorno, Luparamond. Erdnah, Scheibenform. Schreibnorm, Erdscherbe. Gegenüber von gegenüber, düsende Scheibe. Kugel, Gestalten unterm ballernden Mond. Gesungen hat er. Der da hat unterm Mond gekniet. Schweigend Oliven, schweigend der Hain, Signore Quasimodo. Ins Knie brechend, keckernde Lupara, ausgefurzt Klappe. Des delinquenten Erdnas Rachenach. Suchhunde an der Beretta, am Carabinieri-Holster, leicht gezitterte Hand, so halb bedeckter, zugedeckter, abgeknallter Klappe, Staatsanwalt, kann heißen, abgesperrt, darüber klare Scheinform, Lo Paramount, kann heißen, abgesperrtes Bankenviertel.
Man achte nur auf Klings phonetische Engführung gleich zu Anfang des Gedichts. Erdnah, Scheibenform, Schreibnorm, Erdscherbe, gegenüber von gegenüber.
Gegenüber von gegenüber.
Und jetzt August Stramm.
Dichten, Schichten, Wichten, Walzen, Wälzen, Festen, Kreisen, Pressen.
Wie groß die Stramm-Gemeinde nach wie vor ist, zeigt ein Band zum 100. Todestag 2015. Weltpost ins Nichtall ist eine Hommage an August Stramm. Das Buch versammelt so unterschiedliche Stimmen wie Nora Gomringer, Ulla Hahn und Gerhard Rühm. Auch Ulf Stoltervogt ist unter den Autoren. Er zieht in seinem Beitrag eine Parallele zwischen dem Tod August Stramms 1915 in der Schlacht um Horodetz und dem Suizid des wichtigsten österreichischen Expressionisten Georg Trakl ein Jahr zuvor. Trakl erlebt als Lazarettarzt, wie nach der Schlacht von Grodeck, hunderte schwer verletzte Soldaten elendig krepieren. Der 27-Jährige bricht zusammen und nimmt sich das Leben.
Ich habe das Wortmaterial aus Tropfblut, dem Stramm-Gedichtband, genommen und habe das in die Form, also in die syntaktische Form des Trakl-Gedichts Grodeck gepresst. Und das lese ich jetzt vor. Horodetz. Am Auge tränen die herausgegebenen Wirbel von tausend Winkeln, die gellen Eisen und blassen Schläfen, darüber der Schatten dementsprechender hüllt, übertaumelt der Nebel schlafende Küsse, der weite Kiesel ihrer zerstürmten Mordesmorde, doch schläfern seufzt im Wahnsinn raschliges Grab, darin ein zerwebtes Glied weint, der verschmiegte Blick sich müde Küsse unter gärer Gruft der Nadeln und Sonnen, es schlurrt des Schoßes Strahlen durch die schrumpfige Hand, zu grausen die Gäule der Helmköpfe, die blassen Hörner und letztlich tasten im Traum die dumpfen Furchen des Himmels. O stiebigere Tode, ihr endlosen Ahnungen, das hohe Fleisch des Gedichts neckt heute ein klotzenschreckes Saugen, die unverletzten Erden.
Die anhaltende Faszination unter Autorinnen und Autoren für August Stramm steht in einem merkwürdigen Widerspruch zum editorischen Umgang mit dessen Werk. Der von Jeremy Adler 1990 herausgegebene Band August Stramm, die Dichtungen, ist bis heute der umfangreichste. Aber er ist nicht vollständig. Für Adler ist das schwer nachvollziehbar.
Ja, es gibt nicht nur keine kommentierte Ausgabe, es gibt nicht einmal eine kritische Ausgabe. Es wäre sehr wichtig, die vielen Vorfassungen zu den frühen Gedichten wissenschaftlich zu erarbeiten und zu drucken. Und der Plan war da vor 20, 30 Jahren, aber irgendwie aus verschiedenen Gründen wurde er nie verwirklicht. Das ist also ein großes Manko und sicher könnte sich ein junger Germanist oder eine junge Germanistin große Lorbeeren mit einer solchen Ausgabe holen.
1995 regt Lothar Jordan eine kritische Werkausgabe in drei Bänden an. Der erste sollte die Lyrik enthalten, der zweite die Dramen, der dritte die Briefe. Doch Jordans Anregung ist nie aufgegriffen worden.
Es sind so viele Gesamtausgaben von allen möglichen Autoren und Autorinnen in einem Aufwand erschienen, dass man sich fragt, warum ist das bei Stramm nicht passiert?
Es gibt auch alle möglichen Fördervereine und literarischen Gesellschaften, nur nicht für August Stramm. Es gibt auch viele Straßen, die nach Autorinnen und Autoren benannt sind, nur nicht nach August Stramm. Nicht einmal in seiner Geburtsstadt Münster. Münster hat eine Freiligatstraße, einen Hatzfeldweg und einen Clara-Ratzka-Weg, obwohl die gar nicht aus Münster stammt. Und wer bitte ist Clara Ratzka? Das Desinteresse ist schon merkwürdig und für Stramm-Freunde etwas frustrierend.
Ja, hallo?
André Hatting, Deutschlandfunk Kultur. Berlin-Karlshorst, Lehndorfstraße 16. Hier hat August Stramm mit Frau und Kindern zuletzt gelebt.
Oh, erster Stock. Rechts.
Hallo.
Hallo. Ja, ich bin Jörn Kreutel. Ich bin Professor für Medieninformatik an der Beuth-Hochschule für Technik.
Jörn Kreutel lebt mit Frau und Kindern seit 2004 in einer geräumigen Altbauwohnung. Knarzendes Parkett, Stuck an den hohen Decken, große Flügeltüren zwischen den Durchgangszimmern.
Irgendwann mal, ich weiß nicht wann es war, vielleicht 2007, 2008, habe ich mal auf der Wikipedia-Seite für Karlshorst nach Persönlichkeiten, die hier lebten, geschaut und stieß auf August Stramm, der in der Lehndorfstraße 16 lebte. Und da dachte ich, Lehndorfstraße 16 ist ja unsere Adresse hier, aber wer ist August Stramm? Ich hatte zuvor noch nie von ihm gehört und fing dann daraufhin an, mich mit ihm zu beschäftigen, habe mir die Reklamausgabe bestellt.
Die gleiche, die auch Marcel Bayer bis heute im Regal hat.
Und dann daraufhin so ein bisschen weitere Literatur zu Stramm recherchiert, ohne mich jetzt ganz intensiv damit zu beschäftigen. Ich habe eigentlich meistens nur hier und da mal reingelesen.
Weniger der Autor Stramm, vielmehr dessen Wohnung weckte Jörn Kreutels Neugier. Wo hat die Familie Stramm denn damals gewohnt in diesem Haus?
Irgendwann bin ich auf die Berliner Adressbücher gestoßen, die online verfügbar sind. Ein ganz großartiger Schatz von Material, wenn man etwas rausfinden möchte, wie hier die Berliner Viertel, die Kieze waren zu bestimmten Zeiten. Und dort fand ich heraus, dass Stramm im ersten Stock wohnte.
So wie Jörn Kreutel und seine Familie. Aber auf der Etage gibt es zwei Wohnungen.
Lange war es dann so, dass auch meine Frau und ich, die das auch beschäftigt hat, das Thema Stramm, dass wir dachten, ach ja, wir wollen eigentlich gar nicht so genau wissen, wo er wohnte. Wir stellen uns jetzt mal vor, es sei unsere Wohnung gewesen und haben das Thema so ein bisschen ad acta gelegt. Und letztes Jahr im Sommer, ich weiß nicht, wie es dazu kam, schrieb ich morgens, bevor ich mich auf den Weg gemacht habe, eine Mail an Jeremy Adler, von dem ich wusste, dass er sich mit Stramm beschäftigt hat, weil ich herausfinden wollte, was die Quelle für eine Aussage ist, die sich in verschiedenen so Kurzbiografien von Stramm auch findet, wo die Rede davon ist, dass er 1909, 10, die Daten weichen so ein bisschen ab, in seine Traumwohnung in Karlshorst gezogen sei. Und dieser Begriff Traumwohnung, der spiegelte sehr gut unser Empfinden, unseren Eindruck wider, als wir hier damals diese Wohnung betraten.
Der gesuchte Text, eine Erinnerung der Tochter Inge Stramm, enthält wahrhaftig des Rätsels Lösung.
In diesem Text las ich dann, ja, das Arbeitszimmer meines Vaters und meiner Mutter, da stand der Schreibtisch meines Vaters links an der Wand und rechts neben dem Fenster der Sekretär meiner Mutter. Und dann beschreibt sie die Abfolge der Zimmer von links nach rechts. So wie sie die Zimmerabfolge beschreibt, bestand dann kein Zweifel mehr, weil nur in unserem Zimmer an der linken Wand ein Schreibtisch gestanden haben konnte. Und damit wäre die Sache eigentlich klar.
Seitdem lässt Jörn Kreutel das Thema Stramm nicht mehr los. Er sammelt alles, was er über den expressionistischen Lyriker und seine Zeit in Karlshorst finden kann. Kreutel ist sogar im Deutschen Literaturarchiv Marbach gewesen und hat sich dort die bislang unveröffentlichten Tagebücher von Stramms Ehefrau Else angesehen.
Mein Zugang zu Stramm ist eher persönlicher Art. Weniger über das Werk, sondern halt darüber, dass er hier in dieser Wohnung mit seiner Frau und seinen Kindern lebte und dass wir jetzt hier mit unserer Familie leben und wir mit den Dokumenten, die existieren, einfach eine genaue Beschreibung haben, wie eine Familie vor 100 Jahren hier in dieser Wohnung gewohnt hat. Das ist, glaube ich, das, was für mich der intensivere oder die stärkere Beziehung zur Person August Stramm ist. Und natürlich auch die Tatsache, dass er als Persönlichkeit natürlich sehr vielschichtig ist und in seiner Rolle als Lyriker schon etwas aus dem Rahmen seines wirklich sehr gesettelten bürgerlichen Lebens gefallen ist, was er hier geführt hat.
August Stramm fasziniert bis heute. Als Bewohner einer Traumwohnung in Berlin-Karlshorst, als der radikalste expressionistische Lyriker mit dem Beruf eines Postinspektors, als Verfasser von Gedichten, die noch immer modern sind. Die starke rhythmische Akzentuierung der Verse, der Gebrauch von Worten als Material, die Auflösung der Grammatik und ihre Neuzusammensetzung. In all dem war August Stramm in Deutschland ein Pionier. Über 100 Jahre nach seinem Tod haben diese Verfahren nichts von ihrer umstürzenden Kraft verloren.
Kirchgang. Die Berge läuten, dein Gang wippt Sonnen, die Hände funkeln, lichten, Sternen. Der Kirchturm sonntagt, raunt. Wo bist du?